Da waren also meine Wenigkeit C und poor Tony, die an dem Tag teamten und so weiter. Der Vormittag war übelst hell und wir ein bisschen schwapp auf Stoff, aber egal, wir machten uns Wachmacher klar und klemmten ein paar Sachen bei einem Straßenverkäufer am Harvard Square, wo es warm aufte und wo der Schnee von den Markissen tropfte, und dann traf poor Tony einen alten Pettibürger-Typ, den er noch aus dem Cape kannte, sag ich mal, und poor Tony ging zu ihm rüber und tat so, wenn er ihm für lau einblasen würde, und wir kriegten den Bürger so weit, sich mit uns in seine Karre zu hocken, und haben ihn voll beteamt und dem Patty genug Schleifen abgezockt, dass der Tag damit gewuppt war, haben ihm derbe beteamt und C wollte, dass wir dem Patty die Karte auf Dauer umdekorieren und so weiter, um mit seiner Karre zu diesem kulanten Stripshop von den Schlitzen, den er da in Chinatown kennt, kajolen. Aber da wird Paul Tony Kaiser so weiß und sagt auf gar keinen Fall. Und dann gibt's Querelen und so weiter. Und dann haben wir den Typ da in seiner Karre am Memdrive liegen lassen, haben ihm nur den Kiefer tiefer gelegt, dass er keinen Käse mehr geknabbert kriegt. Da bestand C drauf und hatte null Bock auf Geseier und riss ihm mein Ohr ab, was die totale Schweinerei gab und so weiter. Und dann wirft C das Ohr gleich danach in den Müllcontainer und meine Wenigkeit fragt bloß, was es denn sollte. Der Container war einer von den Containern draußen bei Steve's Donuts am Enfield Square. Wir gehen zum Koppen in die weiten Vorderseiten zurück und Roy Tony war da immer auf seiner Bank auf dem Spielplatz am späten Vormittag. Aber jetzt waren auch schon alle Nick von den Projects auf den Beinen und draußen auf dem Spielplatz. Und das war nicht ohne, aber es war ja Tag und so weiter. Und wir koppen ein halbes Päckchen von Roy Tony und gehen zur Bibliothek am Copley, wo wir unsere Spritzen haben, wenn wir teamen.
Und gehen aufs Herrenklo, wo schon so früh am Tag haufenweise Spritzen auf dem Boden liegen, und gehen direkt in die Kabine, und C und meine Wenigkeit kriegten sich in die Wolle von wegen, wer dreimal darf und wer zweimal, und poor Tony muss uns sein drittes Tütchen abgeben, und dann mussten wir aber noch für die Nacht und morgen früh koppen, da war schließlich Weihnacht und wir mussten auf Vorrat koppen, der Nerv ist nie vorbei, das ist voll der Vollzeitjob, und an Weihnacht gibt's keinen Urlaub, das ist der letzte Dreck von Leben, da lass dir bloß kein X für ein U vormachen. Wir dann wieder zurück zum Harvard Square, aber wie wir da sind, wollte poor Tony, dass er mittags bei seinen Rotledertunden im Bow & Arrow ist. Ich sehe das mit Tunden ja nicht so eng, wenn da nur eine von da ist, aber auf dem Haufen kann ich Tunden ums Verrecken nicht ab. Und meine Wenigkeit und Zehe sacken drauf geschissen und wir uns verpisst und den Central Square hoch, wo es kühl abte und die Markissen am Frieren und alles und Schnee, und haben bei CVS Drug Nikil geklemmt. Gehen da in den Gang mit den Mobs und drehen den Spiegel über dem Nikil Gang mit dem Mob-Stil und klemmen Nikil in C's Mantel und haben uns mit Nikil zugedröhnt und von einem ausländischen Schlitzenstudi auf dem Redline-Bahnsteig die Büchertasche abgegriffen. Aber da waren nur Bücher und Disketten drin und die Diskettenbox war aus scheiß Plastik. Weg damit in einen Container. Aber wie wir diesmal hochkommen, treffen wir Keely Winoy, die in ihrer Ecke am Container bei Cheapo Records am Square neben dem E-Mail-Laden anschaffen geht. Und die braucht Dope und bekackelt was mit Equus und noch einem Mann. Und Equus sagt, Stokely Darkstar hat sich im Fenway gerade wieder gratis testen lassen. Und jetzt geht ihm die ganz große Düse. Er hat den Virus, na Logo. Und Purple Boy sagt, er sagt, Darkstar hat gesagt, wenn er die Kurve kratzt, ist ihm das scheißegal. Und ihm ist das auch scheißegal, wenn er den Virus durch Transmission weitergibt. Und jetzt hieß es überall, nimm bloß nicht Stokely Darkstars Spritzen. Egal wie nötig du es hast, keine Spritzen von Stokely Darkstar. Und wenn du den Schuss noch so nötig hast, besorg dir anderswo Spritzen. Bloß sagt sie, als wenn einem da noch irgendwas ausmachen würde, wenn du einen Schuss brauchst und gekoppt hast und keine Spritzen hast und Darkstar hat welche. Alle Mann mit noch Köppen auf den Schultern, wir haben Spritzen, nur für uns außer kaputte alte Matratzen wie Keely und Purple Boy. Da nimmt
der Mann die Dollar und gibt ihnen Spritzen. Und das ist der einzige, wo ihnen sofort einen drücken kann, dass Kelly 7 Tage die Woche nicht auf Turkey kommt und ihm weiter Dollar anschaffen kann und so weiter. Zuhälter sind die schlimmsten und am allerschlimmsten sind die Zuhälter von Boston. Noch 10-mal schlimmer wie die Zuhälter in New York City, wo die doch angeblich so herzlos sein sollen. In New York City, wo meine Wenigkeit als Jugendlicher mal eine Zeit lang auf dem Columbus Square gekobert hat. Wie Stokely Darkstar vor dem Eingehen in die ewigen Jagdgründe. Und wir hatten Bekakelungsbedarf. Aber wir kamen runter und es war am Dunkelwerden und Schneien. Als gäb's eine weiße Weihnacht, und wenn wir nicht bis sagen wir mal 22 Uhr teamten, waren Roy, Tonys Neger zu besoffen und würden für Zunder sorgen. Und dann wird's Zunder geben und so weiter, wenn wir erst nach 22 zum Koppen kamen. Und wer braucht den Stress schon? Wir also per Redline zurück zum Harvard Square und da sind die Bars schon voll mit ausländischen Studis. Und wir finden Pur Toni hinten im Au Bon Pain, wo er mit Hunden am Kiffen ist. Und sagen, los, wir mischen einen ausländischen Studi auf, der hier über Weihnacht in den Bars abhängt und gehen vor 22 Uhr koppen. Und wir also alle raus aufs Eis vom wiedergefrorenen, geschmolzenen Schnee und zum Bow and Arrow am Square. Mit Pur Toni und Lola Sister und Susan T. Cheese, die ich auf den Tod nicht ab kann. Und gehen rein und überreden Susan T. Cheese, dass sie Bier holt. Und warten. Und kein Studi allein zum Aufmischen da. Dafür aber ein älterer Typ, der gebonktermaßen kein Studi ist, aber vom Schnaps kaum noch stehen kann an der Bar. Strack wie Harry von der Rolle und kurz vorm Eingehen in die ewigen Jagdgründe. Und Pur Toni sagt Lola Sister, sie soll ficken gehen. Und die teamt manchmal mit Pur Toni, aber nicht, wenn Klopfkonzert angesagt ist. Und wenn sie dabei ist, ist immer Klopfkonzert angesagt. Und meine Wenigkeit sagt Susan T. Cheese, sie soll besser auch ficken gehen. Und der ältere Typ eiert los, strack wie Harry, stützt sich an den Mauern in seinem voll noblen Mantel, dem man die Dollar ansieht, und wedelt mit der alten Nase hierhin und dahin. Und alles sieht man durchs Fenster vom Bow and Arrow, wo C. gerade das Kondenswasser von abgewischt hat und bekakelt was mit einem Weihnachtsmann, der eine große Glocke für die Topfkollekte läutet. Und wir schon, Mann, ist das wieder nerv, bis man endlich koppen kann. Aber nach einer Ewigkeit eist er sich endlich vom Weihnachtsmann los und wir sehen, dass er zu Fuß Richtung Central Square die
Mass-Eif hochgeht und Pur Toni sofort um den Block rum, dass er ihn überholt auf dem Eis in seinen scheiß Stöckelschuhen und mit der Federschlange um den Hals und kriegt ihn irgendwie. Pur Toni weiß immer, wie man einen in die Containergasse an der Baybank-Ecke Sherman Street kriegt. Und meine Wenigkeit und sie teamen den Typ und donnern ihm welche und sie poliert ihm megamäßig die alte Karte. Und wir lassen ihn liegen, dass er keinen Käse mehr geknabbert kriegt in einer Schneewehe aus irgendwas unter dem Container. Und sie will auch noch aus irgendeiner Karre auf der Mass Ave Benzin absaugen und ihn abfackeln. Aber er hat $400 und ein paar Zerquetsche dabei und einen Mantel mit Pelz, Kragen und eine Uhr, die natürlich sofort mitging. Und sie nahm ihm sogar die Nicht-Studi-Schuhe weg, obwohl ihm die gar nicht passten und ab damit in den Container. Wir dann also dann nichts wie zurück in den Brighton Projects, aber das ist schon noch 22, das ist schon zu spät. Roy Toni, seine Pissgesichter sind nicht draußen, seine Schießbude hat geschlossen und auf dem Spielplatz von den Brighton Projects machen die Neger Kongress mit ihren Glaspfeifen und Crown Royal in roten Tüten und so weiter auf dem Spielplatz von den Projects. Und wenn die Spitz kriegen, dass wir Dollar in der Größenordnung haben, dann teamen die uns reihenweise. Nachts sind das Tiere, mit denen ihren roten Samttüten und Rezeptstoff und Ready Rook Crack. Ein großer Neger mit einem Patriot's Cap hat einen Herzklappaster gehabt und ist dann in Schaukeln vor uns volle Kanne auf den Asphalt. Aber von dem seinen Brüdern in Anführungszeichen hilft ihm keiner die Bohne. Der liegt einfach da, das sind Tiere nachts und wir verpissen uns mit Karacho aus dem Brighton Projects und beakeln erstmal. Pur Toni will über die Bahn zum Anfield Square und versuchen bei Delfina unten bei den Hängern beim Empire was Rezeptstoff zu koppern oder sonst was. Oder mit den Tunden an Steve's Donuts abhängen und sich umhören, wer sonst in Anfield oder Elston Stoff hat und so. Aber Delfinas Stoff ist gestreckt, das weiß doch jeder. Das ist nichts als Manitol und Chinin, der kannst auch gleich scheiß X-Lab koppen oder Bitterlemon und sie doppelknallt Pur Toni eine und will per Redline runter nach Chinatown, aber Pur Toni wird aschfahl und sagt, in Chinatown musst du dollarmäßig zu viel springen lassen und so weiter. Selbst für Päckchen. Bei Dr. Wo legst du $200 hin, obwohl das der Stoff auch immer erste Sahne. Wir haben also $400 und ein paar Zerquetschte und sie sagt da,
können wir uns doch Wo Superstoff verdammt nochmal ausnahmsweise leisten. Schließlich ist Weihnachten. Und Poor Tony stampft mit seinem Stöckelschuh auf und sagt, wie wär's, wir haben genug Dollar, um uns gar nichts reinzudrücken und holen uns Lolas Sister über Weihnachten ohne einen Druck. Und alle legen die Beine hoch und endlich mal null Stress über Weihnachten. Und noch 2 oder 3 Tage danach, wenn wir nicht am Heiligabend alles in Chinatown verpulvern, statt zu warten. Wer ja recht hat mit. Aber wer hat schon gesehen, dass 10-mal warten konnte? Wer braucht den Stoff schneller wie wir? Und alles und will ratzfatz zu wo? Und kriegt schon das Zittern und die Nase läuft ihm und alles. Und C hat null Bock auf Geseier. Und wir sagen, wir verpissen uns nach Chinatown runter. Und wenn Poor Tony nicht mit will, kann er ja die Luft anhalten und auf dem Square warten, bis wir zurückkommen. Und wir koppen für ihn. Und Poor Tony sagt, er ist vielleicht ein schwanzlutschende schwule Sau, aber noch lange kein treu-dover Nullpeiler. Wir also los und so weiter mit $400 per Orange Line und wegen irgendwelcher beschissener, fiese Bartanten vergreifen sich C und meine Wenigkeit in der Bahn fast an einer älteren Krankenschwester in ihrer weißen Kledatsche. Lass uns dann aber doch bleiben und Poor Tony ist in der Bahn weiß und wie weggetreten spielt er mit seiner Federschlange und sagt, irgendwas geht ihm da im Kopf rum, wie das da mal was war, von wegen wo Dr. Wo verladen und abgezockt worden ist. Und in Chinatown bleiben wir vielleicht lieber in Deckung und koppen woanders als bei Wo. Dann kennen wir keinen außer Dr. Wo. Sie ist Wos alter Kumpel, von wo er in den Tagen von seiner Jugend noch mit den Schlitzen am North Shore für Whitey Sorkin geteamt hat. Sie hat null Bock auf Geseier. Also schnappen wir uns am B-Hof von der Orange Line ein fettes Kick bis etwa 2 Blocks von Hank Toys weg und verpissen uns an einer Ampel aus dem Cap. Und das ist das Schöne bei fetten Kiddies. Die wetzen dir nie hinterher. Und Poor Tony in Stöckelschuhen und Federstola die Straße runterpreschen sehen, ist echt die Endhärte. Poor Tony läuft glatt am Eingang von Hank Toys vorbei, was so abgesprochen ist, dass er ein Stück die Straße runter in Deckung bleibt und meine Wenigkeit und C gehen bei Hank Toys rein, wo sie erst um 23.00 aufmachen und Tee in Anführerzeichen verkaufen. Also 100% Tee, Tag und Nacht und so weiter. Und nie eine Razzia erleben, weil Dr. Wu eine Absprache mit der Polente von Chinatown hat. Weihnacht wird in Chinatown nicht gefeiert. Dr. Wu das Gute.
Der An Wu ist, er ist jederzeit im Hang Toys. Hier sitzen die ganzen Schlitzentypen, Ladies in Nischen, Schlabbernudeln und trinken in Anführerzeichen Tee aus weißen Tassen, groß wie Schnapsgläser und so weiter. Kleine Schlitzenjungen preschen überall rum und die alten Männer mit Judenkäppis, sag ich mal, und Fusselbärten nur so aus der Mitte von ihrem Kinn raus. Aber Dr. Wu ist noch nicht so alt und trägt eine Nickelbrille und eine Krawatte und sieht für einen Schlitzen eher wie ein Banker aus, ist aber 100% Geschäft und eiskalt, definitiv für schlitzenmäßige Geschäfte. Plus er hat jede Menge Vitamin B. Und den sollte man besser nicht betuppen oder verladen, wenn man noch einen Kopf auf den Schultern hat. Und meine Wenigkeit, also ich fasse es nicht, dass Poor Tony echt mal versucht hat, Wo zu beteamen, den er über C kennt, egal wie klein der Beschiss war. Und wenn er das echt gemacht hat, sagt C, dann hat er jedenfalls nie davon gehört und von der Schore hat er auch nie was gesehen. C ist es, der Wo kennt. Abgesprochen ist, dass Poor Tony draußen auf uns wartet und in Deckung bleibt. Es ist unter Null und schneit und er ist in einem leichten Ledermantel, Stoler und brauner Perücke, die weniger bringt als ein Hut und er friert sich in seiner Deckung den Arsch ab und C grinst wie ein Honigkuchenpferd und sagt, Dr. Wo, wir brauchen 3 Päckchen und Dr. Wo lächelt auf seine typische Schlitzenweise und sagt, die Klemmbranche muss ja boomen und C lacht und sagt, das will ich meinen, C kann gut mit Schlitzen, er übernimmt das Reden und so weiter und sagt, wir gehen für die Weihnachtsferien in Deckung, wir lassen das Team bleiben, weil ich habe mich letzte Nacht in der U-Bahn fast in einer alten Krankenschwester vergriffen und wäre fast von den Bahnbullen geschnappt worden und Dr. Wu nickt auf diese komische, servile Weise, die er für Nichtschlitzen drauf hat, mit denen er immer voll höflich ist, dabei ist er ein Diktator zu seinen Schlitzen, wenn wir ihn mit seinen servilen Schlitzen sehen, aber zu uns ist er immer voll höflich und so weiter und bekakelt und alles ist nett, aber teuer, aber es ist nett, wenn Wu seinen sogenannten Tee alle hat und hinter dem Vorhang nach hinten ins Hang Toys geht, der Vorhang ist riesig und knallrot und hat rote Berge oder Hügel und Wolken drauf, die fliegende Schlangen sind mit Flügeln aus Leder, die meine Wenigkeit ja nur zu gern zu eigenem Gebrauch klemmen würde und keiner, der nicht zum Schlitzen gehört und mit Wo kann, kommt dahinter. Aber wenn er ihn öffnet und durchgeht, sieht man, dass da nur noch mehr alte Schlitzendamen
auf Umzugskisten mit Schlitzenschrift sitzen, Nudeln aus Schälchen schlabbern, die sie ungefähr 1 Millimeter vor die gelben Karten halten und alles. Schlitzen hören eigentlich nie auf, Nudeln zu schlabbern. Stokely Darkstar nennt sie Madenfresser und servile Schlitzen gehen immerzu durch den Vorhang rein und raus. Wenn Wu länger wegbleibt als normal und C kriegt das Zittern und den Jeeper und Druckkisten sind alle abergläubig. Und er sagt zu meiner Wenigkeit, er sagt, Scheiße, sagt er, was ist, wenn Putoni Wu wirklich gefinkelt hat? Und was ist, wenn eine Schlitze Putoni draußen sieht und eine von diesen Schlitzen ist, die da durch den Vorhang rein und rausgehen? Und Wu, was erzählt ihm, sagt, stecke ich mal, dass Putoni unser Bekannter ist und meine Nase läuft und wir jiebern ungläubig wegen PT und Wu bleibt Wu hinter dem Vorhang und so weiter, versuchen zu lächeln und ultraleise zu bekakeln, trinken in Anführerzeichen Tee, der wie Schnaps schmeckt, nur schlimmer und grün. Und wir jiebern und Dr. Wu kommt endlich zurück, lächelt servil mit der feinen Jure, drei Päckchen in einer Zeitung, die kein Schwein lesen kann. Aber die Fotos sind von edelschlitzenden Anzügen. Wu setzt sich und Wu setzt sich sonst nie mit der Schore in die Nische. Tut man nicht in seiner Branche. Wus Hände sind über unserer Schore in dem Ding gefaltet. Und Wu sagt lächelnd, er fragt, ob sie, ob wir den guten alten Putoni oder Susan T. Cheese mal gesehen haben. Mit Putoni-Team wir doch in unser Glamour leben. Oder fragt er sie, der sagt, BT ist eine beschissene, schwanzlutschende Tuntenschwuchtel und erwiesenermaßen ein Käsefresser und wir haben ihm und Cheese und Lola Sister die Karten poliert, als wir uns in der Wolle hatten. Und mit Schwuchteln teamen wir uns nicht mehr seit um den Dreh Herbst. Sie läuft die Nase und er versucht lässig zu lächeln. Dr. Wu lacht aus vollem Hals und sagt ausgezeichnet und beugt sich über unsere Schore und sagt, sollen wir Putoni oder eine von den anderen rein zufällig mal sehen? Sollten wir Putoni herzlich von dem Grüßen im Wu-Stand und 1000 Sägen wünschen? Und so weiter. Und wir stauben die Zeitung mit der Schore ab und Wu staubt unsere Dollar ab und sehr höflich brechen wir auf und ich gebe zu meiner Wenigkeit, wollte, dass wir Tony liken und uns ruckzuck aus Chinatown verbissen. Aber wir gehen ein Stück weiter Richtung China Bell Place und da hockt Tony hinter einer Laterne. Seine grauen Zähne klappern in seinem Kleid und dem dünnen Mantel und er versucht
in seinem roten Mantel und den Stöckelschuhen unter mindestens 1 Million Schlitzen, die alle Wo-Server sind, in Deckung zu bleiben. Und als wir uns dann später verpisst hatten, haben wir ihm nichts davon gesagt, dass sich Wo bei uns hingesetzt und nach ihm gefragt hat und Käses sägen und wir preschen zu Orange Lines, unserem heißen Abluftgitter, dass wir nachts immer neben bei der Bibliothek hinter dem Copley Square und wir holen unsere Spritzen nur für uns hinter dem Busch vor, neben dem heißen Abluftgitter, wo wir unsere Spritzen verstecken und machen uns über das erste Päckchen her und waren am Aufkochen und merken, poor Tony ist null am Nölen wie meine Wenigkeit und sie als Erste abbinden, weil wir schließlich die sind, die gekoppt haben. Und poor Tony muss warten wie immer, nur merke ich, dass er kein bisschen nölt. Normalerweise hat poor Tony dieses Dauerbimmern, das meine Wenigkeit längst überhört. Aber wie er jetzt null nölt, wo wir den Lieper haben und die Schore vor uns liegt, merke ich, er guckt lässig überall hin, aber nicht auf die Schore, was ungewöhnlich ist. Und sie hat den Jeeper und das Zittern beim Aufkochen, hat Mühe, dass sein Feuerzeug nicht ausgeht in der Heißluft und im Nachtschnee. Und ich gebe zu, meine Wenigkeit ist drinnen übel kalt, trotz der ganzen Heißluft, die unter uns aus dem Abluftgitter bläst und uns die Haare verwuschelt und Tonys Federschlange in die Luft zeigen lässt. Ich habe plötzlich wieder so ein kaltes Gefühl von Abergläubigkeit. Man kann üble Abergläubigkeit kriegen in diesem verkorksten Scheißleben, weil es eine ewige Jagd ist und man irgendwann zu müde ist und nichts anderes machen kann als den alten Trott und Abergläubigkeit und so weiter. Aber ich sag nichts, aber meine Wenigkeit hat diese kalte Abergläubigkeit, weil poor Tony nicht nölt, sondern so tut, als muss er mal pissen und er pisst und die Pisse dampft unten im Gebüsch und er dreht uns den Rücken zu und guckt sich nicht mal neugierig um oder so. Keiner dreht der Schore den Rücken zu, wenn sie einem mitgehört. Das ist derbe ungewöhnlich, bloß sie ist so scharf auf den Stoff, dass er nichts merkt, außer bleibt das Feuerzeug an. Von daher gebe ich zu, meine Wenigkeit, dass ich sie bewusstermaßen sie als Ersten habe abbinden und drücken lassen, während meine Wenigkeit noch im Aufkochen war. Ich habe anormal langsam aufgekocht, versägt das Heißgießen von der Schneeschmelze auf dem Löffel und so weiter. Meine Wenigkeit, ich lasse das Feuerzeug ausgehen und lasse mir Zeit mit dem Wattebausch und sie hat das schlimmste Zittern von uns und kocht am schnellsten auf und hätte es wieso gekriegt. Als C's Karte dann umdekoriert war, gab poor Tony schleimscheißerisch zu, dass Susan T. Cheese eine Tunte aus Worcester geholfen hatte, Wo im Herbst ein Vorauspäckchen aus dem Kreuz zu leiern. Und alle drei Päckchen, die Wo uns in Schlitzenzeitungen gegeben hatte, waren heiße Schüsse. Teer. Das ging sofort los, wie C den Gürtel löste und sich den Schuss gesetzt hatte. Da wussten wir schon, meine Wenigkeit, ich und PT theorisierten, dass es Drano war mit dem Blau wie Glitzerschiss und so weiter, was die servilen Schlitzen da an den Start gebracht hatten. Die Wirkung bei C war jedenfalls die von Drano und so weiter. Es war definitiv Teer.
C fing sofort laut zu kreischen an, als er die Manschette gelöst und sich den Stoff gedrückt hatte, und geht volle Kanne zu Boden, hämmert mit dem Haken auf Metall vom Abluftgitter rum, geht mit den Händen an die Kehle, reißt total abgefuckt an sich rum, und Poor Tony stöckelt ruckzuck über C rüber und hält ihm den Mund zu und sagt: Du schreist, süßer C! Und stoppt ihm die Federschlange von seinem Hals in C's Maul, dass er mit dem Kreischen aufhört, sonst kriegt die Polente von Boston mit, was Sache ist. Und blutiges Zeugs kommt C aus dem Mund oder aus der Nase und saut die Federn voll. Klares Zeichen für Dran oder das Blut. Und C's Augen werden voll fies und glubschig und er heult Blut in die Federn im Mund und will sich an meinem Handschuh festhalten, aber C, seine Arme fuchteln nur so rum und ein Auge poppt ihm plötzlich aus der Karte mit einem Pop, wie man es mit dem Finger im Mund macht, mit all dem Blut und blutigen Zeugs und einer blauen Faden hängt hinten am Auge und das Auge eiert ihm an der Seite vom Gesicht rum und baumelt da und sieht die Schwuchtel Poor Tony an. Und C wurde hellblau und biss der Schlange den Kopf ab und kratzte für immer ab. Und schiss sich die Hose voll mit einem Schiss so übel, dass die heiße Luft vom Abluftgitter Fürze und Blut und scheiße Nebel hochbläst und uns in die Karten, dass Poor Tony von C zurückstolpert, die Hände vor die eingesaute Karte hält und C durch die Finger anguckt. Und meine Wenigkeit, ich mach den Gürtel ab, versteht sich. Und denk dich im Traum daran, dass ich vielleicht noch ein zweites Tütchen aus einem anderen Päckchen probiere. Schließlich wusste Wo nicht, aus welchem Päckchen wir als erstes was aufkochen. Also müssen alle drei Päckchen heiß sein. Also träume ich nicht mal davon, obwohl meine Wenigkeit das Zittern hat und mir derbe.
Die Nase läuft und rachemäßig hat Wu jetzt unsere einzigen Dollar, die uns über Weihnacht gebracht hätten. Klingt vielleicht total mies, aber den toten C haben wir in einem von den Containern von der Bibliothek gelassen, weil die Polente vom Copley Square weiß, dass das unser persönliches heißes Abluftgitter ist. Und wenn wir C dalassen, wandern wir ruckzuck in den Bau, weil wir bekanntermaßen seine Bekannten sind. Und das heißt erstmal Trockendrock in einer Zelle, aber im Container war null Müll und C's Kopf machte einen Scheißlärm, als er auf den leeren Boden klonkte und Poor Tony heulte und wimmerte und sagte, er hatte keinen Schimmer, dass wohl dieses Vieh so rachsüchtig ist und der arme alte tote C und das war's, er wird sauber und lässt die Finger vom Heroin und besorgt sich einen anständigen Job, tanzt in einem Partyclub im Fenway und so weiter und flennt und wimmert. Ich hab da gar nichts zu gesagt. In der U-Bahn zum Square zurück musste ich mir überlegen, was meine Wenigkeit machen soll. Ob ich Poor Tony die Karte auf Dauer umdeklariere als Rache, weil er sie voll bewusst als Ersten hat drücken lassen und auch meine Wenigkeit als Ersten hätte drücken lassen, oder den Käsefresser machen und per Orange Line zu Wu zurück und versuchen soll, genug Tütchen zu kriegen, indem dass ich Wu käsefressermäßig sage, wo das Magazin ist, wo Poor Tony und Susan T. Cheese und Lola's Sister mit Equus jetzt pofen oder so. Meine Wenigkeit, ich war fast am Heulen. Das war wie Poor Tony seine Stöckelschuhe ausgezogen hat und gesagt hat, meine Wenigkeit, ich soll ihm auf den Rand vom Container helfen und festhalten, dass er versuchen kann, den Rest von seiner Federstohle aus C seinem Mund wieder rauszukriegen. Dass meine Wenigkeit gedacht hat, jetzt weiß ich, was ich mache. Aber Wu, diese Vitamin-B-Schlitze, war nicht mal da vor dem Vorhang im Hang Toys am frühen Weihnachtsmorgen. Und dann ist Poor Tony in die ewigen Jagdgründe eingegangen und hat Käse gefressen. Und meine Wenigkeit kriegte 2 Tage Trockendock in der Diele vor meinem Mamster ihre Wohnung, weil sie aus Rache die Tür abgeschlossen hatte, bevor meine Wenigkeit in den Entzug kann, wo ich wenigstens was Methadon koppen kann und meine 3 Quadratmeter kriege, wo meine Wenigkeit anfangen und theorisieren kann, was ich mache, wenn ich wieder aufrecht stehen und laufen kann.